Hey George, hättest du nicht mal wieder Bock, eine Folge Back to Berlin aufzunehmen?
Ja, also prinzipiell hätte ich schon wieder mal Lust, also auf einen Podcast, aber irgendwie langweilen mich diese 0815 Podcasts mit zwei Menschen schon ein bisschen.
Stimmt, aber was können wir da machen?
Entschuldigt, ich habe zufällig euer Gespräch gerade mitbekommen. Ich stehe hier drüben, ich wollte mal fragen, ob ich vielleicht mitkommen kann.
Prinzipiell eine gute Idee, oder?
Ja, so ein Trio wäre schon mal was anderes, aber wo sollen wir das Ganze eigentlich veröffentlichen?
Also, vielleicht kenne ich da jemanden. Ja, und was machen wir jetzt?
Naja, die Legislaturperiode, die liegt jetzt hinter uns. Wie wäre es mit einem kleinen Rückblick?
Das können wir machen. Also, wir haben ja auch Timo hier, unseren Bundeskanzler der letzten Legislatur. Und ich glaube, der kann da vielleicht aus erster Hand mal ein bisschen was zu erzählen.
Ja, ich kann sehr gerne was erzählen. Das ist richtig, die Legislatur, die liegt hinter uns. Wir hatten die letzte Bundestagssitzung, 3 volle Monate. Viel Arbeit, ich denke, sowohl von der Regierungsseite als auch von Oppositionsseite. Und es gibt viel zu berichten, das ist wohl wahr, ja.
Ja, und das Trümmerhäufchen, das sich Bundestag genannt hat, das hat sich ja wirklich heute nochmal in allerschlechtestem Licht präsentiert.
Wie findest du?
Ich finde, es war schon etwas erbärmlich. So, er war wieder sehr leer, und es waren sehr wenige da. 7 Reden oder so wurden gehalten. Das ist bei 15 Tagesordnungspunkten schon etwas schwach.
Ja, also ich fand von der Anwesenheit her, ich glaube, ich wäre sogar immerhin mal beschlussfähig gewesen. Also wenn ich mir so die letzten Sitzungen anschaue, dann war da echt nicht viel von den Reden her. Ja gut, ich glaube, die Leute sind ganz glücklich, dass das jetzt vorbei ist und dass wir jetzt in Wahlen gehen und so ein wenig frischer Wind wieder reinkommt.
Ich denke auch. Also, was wir da heute so ein bisschen erlebt haben, dass ich würde mal sagen, das Wiederaufstehen des Kolibris für eine temporäre Zeit, das hätte nicht sein müssen. Ich glaube, das hat die Sitzung ein bisschen ins Lächerliche gezogen, obgleich sie vielleicht auch ein bisschen aufregender oder spannender gemacht hat. Was ich halt eben glaube ist, und das erkennen wir in vielen Perioden, die wir alle ja schon erlebt haben, ich meine, wir sind ja schon ein bisschen länger mit dabei, dass die Legislaturperiode am Ende meist die Gegebenheiten gar nicht mehr widerspiegelt. Irgendwie schaffen die Parteien es nicht, diese 3 Monate kontinuierlich ein gewisses Niveau, einen gewissen Stand an aktiven Mitgliedern und so zu halten. Und ich glaube, in der Legislatur hat es sich nochmal massiv geändert. Also wir haben für die kommende Bundestagswahl ja wirklich viele Parteien, die neu sind. Da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Und wir haben eben auch Parteien, die einen harten, ich sag mal, Absturz erlebt haben. Und ich glaube, dass das eben das so der Punkt ist, der dem Bundestag mal wieder so ein bisschen zur Last gefallen ist. Ja, man muss ja gucken, man hat so zum einen die Kolibri und dann auf der anderen Seite die VP, die ja eigentlich mal eine richtig große Fraktion war, die jetzt eher als Kellerleichen im Bundestagskeller unterwegs sind, so. Die Kolibri verhökert derweil irgendwie ihre Sitze an irgendwelche Menschen, die dann so auf Teufel komm raus mal spontan eine Sitzung dabei sein wollen. Und die VP hat halt Triplex das gemacht, der dann halt wenigstens abgestimmt hat, das muss man ihm zu Ehren halten, dass er nicht einfach gesagt hat, ich löse die Partei jetzt auf, sondern dass er die am Sonntag dann auflösen wird. Aber es hat halt, man merkt das schon, wenn plötzlich 10 Abgeordnete weniger in dem Parlament sitzen, dass dann halt auch noch weniger dabei rauskommt.
Ja gut, wir müssen uns auch die Frage stellen, wie waren denn die Umstände, als wir den letzten Bundestag gewählt haben? Wir hatten, also die Parteien, die waren vollkommen miteinander verkracht, die Liberalen sind vollständig abgestürzt, hatten jetzt Zeit in der Opposition sich ein wenig zu erholen, die SCP hat haushoch gewonnen, man kann es nicht anders sagen, und diesen Kurs, die fährt sie tatsächlich immer noch weiterhin gut, also ich sehe für die SCP in der kommenden Wahl eigentlich relativ gute Chancen, das Kanzleramt zu behalten. Die VP, die kam ganz neu mit vielen neuen Mitgliedern, die jetzt alle weg sind, bis auf Triplex und ich glaube Julian Baden ist auch noch drin. Ja, die Kolibris waren auch ganz neu. Also wir sind mit großen Veränderungen in die letzte Bundestagswahl gegangen. Und da war schon ein wenig auch vorherzusehen, dass sich das Ganze auch entwickelt und nun wir vor wieder ganz neuen Verhältnissen dastehen.
Ich denke auch, dass das eine richtige Einschätzung ist, nochmal auf den Anfang dieser Legislatur zurückzuschauen, auf die Zustände, die wir zur letzten Wahl hatten. Dass diese Legislatur, diese 3 Monate, die wir wirklich komplett geschafft haben, was mich persönlich eigentlich sehr freut. Ich meine, wir müssen uns so zurückerinnern an die Zeit, in der wir im Bundestag geredet haben und nicht zu einem Ende gekommen sind, wo es keine Anträge gab, wo es keine Sachfragen gab, wo gestritten wurde, wo teilweise wirklich Debatten geführt wurden, die da nicht reingehören in dieses Haus. Das haben wir in dieser Legislatur geschafft, nicht eben stattfinden zu lassen. Und ich glaube, insofern ist diese Legislatur eine Besonderheit, dass wir vieles Neues entdeckt haben. Sprich, wir haben den Aufbau und den Fall vieler Parteien entdeckt. Wir haben endlich wieder über Sachfragen diskutiert. Wir haben allgemein mal wirklich es geschafft, eine Legislatur durchzuarbeiten. Und das ist letztlich, denke ich, ein Erfolg. Vielleicht nochmal was zum Bundestag heute, was ich sehr schade fand, dass wir heute eigentlich über sehr viele interessante Themen hätten sprechen können. Und zwar, die Tagesordnung war ja voll. Letztlich wurde ja auch sehr viel angenommen, sehr viel Wegweisendes. Ich sehe da nur den Haushalt, die Grundrente, das Mittelstandsfördergesetz oder auch von der Opposition war einiges mit dabei. Also eine Debatte hätte es heute definitiv geben können. Dass es sie nicht gegeben hat, denke ich, ist natürlich dann auch dem geschuldet, dass die Legislatur einfach auch vorbei ist. Aber im Endeffekt, glaube ich, war diese Legislatur, diese ganze Periode ein erfolgreicher, insofern, dass wir viel Neues erfahren haben. Manches nicht so gut, manches umso besser. Und damit, glaube ich, kann man gut weiterfahren.
Wenn ich jetzt aber gerade kurz zum Ende der Legislatur, was mich total überrascht hat, war der Moment, als ich in die Rednerlisten geguckt habe. Und ich habe anfangs gar keine Rednerlisten der Liberalen gesehen, weil die waren ja jetzt, wenn wir kurz schon ausschweifen zum Wahlkampf, die Liberalen waren ja konstant, wenn die SEP irgendwas gemacht hat, dann kam da eine Kritik in irgendeiner Weise zu so. Und dass man dann nicht das Parlament nutzt und da dieses große Publikum sozusagen. Dass man das nicht nutzt, sondern sich da lediglich auf die Debatte, die ja vorher dann in der Wahlkonfrontation kommt, dass man sich darauf beschränkt hat und dass man nicht inhaltlich, wo es ja einige Themen gab, wo sich die Liberalen abgehoben haben, dass sie da nicht dann irgendwie reingegrätscht sind, das hat mich total überrascht und das hat auch mich überrascht, wenn wir die Aussagen von Felix von Albrecht anschauen. Vor 4, 5 Wochen, da war ein Parteitag, da hat er im Voraus gesagt, ja, das ist jetzt der Weg, wie die Liberalen sich präsentieren wollen mit dem neuen Namen und auch dieser Bissigkeit im Bundestag. Und die hat sich dann irgendwie jetzt in den letzten 3 Sitzungen eher darin verflüssigt, dass er halt ab und zu mal eine Zwischenfrage, eine Kurzintervention gebracht hat, wo er dann halt irgendwie ein Kleinstfehlerchen angesprochen hat oder eine kleinere Frage gestellt hat. Aber diese großen Reden, die dann doch polarisieren, dass er ja in den ersten Sitzungen geschafft hat. Vielleicht hat er es nicht gemacht wegen der Kritik, die er dafür bekommen hat. Aber ich fand das eigentlich für das Leben des Bundestages, fand ich es echt belebend, dass Felix da ein bisschen draufgehauen hatte. Das hat mir echt gefehlt jetzt zum Ende hin. Ja, um das, ich sag mal, erste Thema so ein bisschen abzuschließen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir trotz vielleicht der Inaktivität in dem letzten Drittel eine sehr, sehr aktive Arbeit im Bundestag gesehen haben. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir über 200 Drucksachen haben. Das sind die meisten Drucksachen, die wir jemals in einem Bundestag erlebt haben. Und wir müssen dazu sagen und anerkennen, dass diese Drucksachen nicht dadurch entstanden sind, dass Parteien sich irgendwie einen Spaß gemacht haben und viele komische Anträge eingereicht haben, wie das schon mal der Fall war, sondern dass es wirklich alles Anträge mit Inhalt und Substanz waren. Die Sache dem Reden, was du, Yannick, gerade da so angeprangert hast, das stimme ich dir vollkommen zu. Es ist nämlich vor allem so, dass gerade dieses letzte Stück des Bundestages so verstanden werden muss, dass es eben schon mal ein kleines Stückchen Wahlkampf ist, ein kleines Stück zu zeigen, okay, so wollen wir in die nächste Legislatur starten, so wollen wir uns jetzt verkaufen und präsentieren. Und ich glaube, da haben alle Parteien ein bisschen auf jeden Fall die Angelegenheit verpennt, mal zu zeigen, wie es denn jetzt weitergehen soll. Ich glaube, da hat sich jetzt niemand so richtig gut präsentiert, und das ist auf jeden Fall eine Sache, die alle Parteien da so ein bisschen besser machen müssen. Aber gerade wo du die Liberalen ansprichst, von denen hätte man es auf jeden Fall erwarten müssen, weil sie sich eben so angriffslustig präsentiert haben.
Ja, und wenn wir dann die Liberalen, wenn wir da bleiben, gerade jetzt die 15. Bundestagssitzung, die Haushaltsdebatte, da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen, als dann wirklich die Regierung da gesagt hat, hallo, wir sind die Regierung, das machen wir. Und dann kommen die Liberalen, die dann jetzt heute sagen, ja, wir lehnen das ab, die dann da gegen den Haushaltsplan stimmen, wo dann aber die Kritik nie irgendwie den Weg ins Parlament findet. Und was ich halt finde, ist für ganz viele Antragsteller, ist es dann auch so eine Art fehlende Wertschätzung gegenüber sich selbst, wenn man den Antrag schreibt, den Gesetzentwurf schreibt. Das dauert ja seine Zeit. Da muss fließen Gedanken, da fließt Zeit rein. Und am Ende schätzt man das nicht wert, indem man es gar nicht vorstellt. Und mir hat das wehgetan. Ich habe jetzt zwar die Sitzung geleitet, ich hätte natürlich gerne noch eine Rede zum Netz-EG gehalten, was dann zeitlich irgendwie doch nicht mehr geklappt hat so. Aber irgendwie fehlt das dann halt so als abrundende Sache, weil man schreibt ja wirklich, wenn ich über das Netz-EG nachdenke, ich habe 7 Stunden diesen Gesetzentwurf geschrieben. Und am Ende wird das dann halt irgendwie wortlos verabschiedet, beziehungsweise ich habe dann irgendwelche Drucksachennummern dazu vorgelesen. Das ist halt irgendwie so eine Sache, die ich so sehe, die ich nicht verstehe, warum man da nicht so redewillig ist.
Das habe ich auch im Süden, oder zumindest wurde mir das aus meiner eigenen Regierung so zugetragen. Man hat mir gesagt, man hätte das Gefühl, die Leute nehmen einen irgendwie gar nicht wahr, obwohl man eigentlich schon sehr viel macht. Und gerade auch im Land ist das doch so eine Sache. Man macht sehr viel, aber man begründet das auch im Landtag dann, aber von der Opposition, die schweigt einfach, die winkt das durch oder stimmt dagegen. Aber da kommt keine Resonanz, weder von Medien noch von der Opposition, die ja eigentlich die Aufgabe hat, ein bisschen auch zu kritisieren, aber auch zu loben, wenn es sein muss. Und das ist schon sehr schade, das macht, und da geht auch Motivation verloren, zumindest habe ich das von einigen so mitbekommen. Und das ist ein Punkt, in dem wir vielleicht alle, die ganze SIM, besser werden müssen.
Das kann ich auch absolut teilen. Also ich kann ja exklusiv das auch sagen, als Vertreter der Regierung zum Haushalt zum Beispiel. Vergangene Woche hat ja Jannik sehr gut geschildert, wie das da abgelaufen ist. Was mich sehr überrascht hat, weil einige Fraktionen, Oppositionsparteien mir über die ganze Legislatur gegenüber so schon entgegnet sind, dass sie Kritik geäußert haben, dass sie mir gesagt haben, dass sie nicht komplett zufrieden sind, dass sie mehr von uns erwarten teilweise. Es gab ja zum Beispiel auch anfangs sehr, sehr viel Kritik an unserem ersten Haushaltsentwurf. Und das ist ein Phänomen, das ich allgemein in der Simulation schon betrachte. Wenn gegen Ende der Legislatur, wenn der Wahlkampf näher rückt, dann verschwindet die Sache bei dem Bundestag wieder ein bisschen und der Fokus, der fliegt wieder auf den Wahlkampf zurück. Und das finde ich ein bisschen schade, wieder nochmal auf den Aspekt des Haushalts, dass am Ende eben über die Dinge, die anfangs so harsch kritisiert werden, die letztlich vielleicht gar nicht mehr begründet werden, die einfach so ablaufen, die niemand mehr sieht, wo trotzdem so viel Arbeit drinsteckt, dass die quasi gar nicht mehr beachtet werden, dass sie verschwinden, obwohl sie eigentlich noch zu dieser Legislatur dazugehören. Und ich finde auch jetzt aus meiner Sicht, dass es für meine Partei zum Beispiel, für die SCP dazugehört, dass sie jetzt auch im Wahlkampf sagen kann, okay, wir haben einen Haushaltsentwurf vorgelegt, wir haben ihn beschlossen. Und wir haben darüber debattiert. Und ich finde, man kann doch im Wahlkampf oder im Wahlkampf jetzt auch nutzen, wenn man im Parlament diese Sache bald hält. Und das vermisse ich noch so ein bisschen. Das denke ich, kann man auch mitnehmen für weitere Legislaturperioden in Bund und Ländern, dass man den Wahlkampf nutzt, um im Parlament nochmal erst recht Gas zu geben und Debatten zu halten zu Sachanträgen, die ja nach wie vor vorliegen, wie wir heute auch gesehen haben.
Ja, also ich glaube halt, dass es total frustrierend ist, wenn man sich, wie Yannick das ja auch gerade geschildert hat, 7 Stunden hinsetzt, um einen Antrag zu schreiben, und dann bringst du den in den Bundestag ein und dann begründest du den noch, schreibst eine Rede und dann hältst du die, und dann meldet sich einfach keiner, um dazu Stellung zu nehmen. Das ist halt absolut nicht Sinn der Sache. Das ist eine, ich finde, Respektlosigkeit sogar, wenn man sich das mal veranschaulicht, dass sich da jemand wirklich Zeit seines Lebens für nimmt, wirklich was Gutes auszuarbeiten und das dann einfach irgendwie kommentarlos angenommen und viel schlimmer noch abgelehnt wird. Also wenn du etwas ablehnst, aber nicht begründest, warum du das tust, dann ist es wirklich komplett merkwürdig. Und gerade der Haushalt, gerade beim Haushalt, ist die Sache, die mich da wirklich wütend macht, die Sache, dass er erstens so eine große Arbeit ist und zweitens alle Parteien immer darauf geschossen haben, ja, wo bleibt denn der Haushalt? Es gibt ja keinen Haushalt und hier, der Haushalt ist ja noch nicht fertig. Und dann ist er fertig und dann ist die Resonanz auf den Haushalt so marginal, dass man sich denken muss, ja, Leute, haben wir da jetzt irgendwie was vorgelegt, wo ihr kommentarlos glücklich mit seid, wo es keine Angriffsfläche gibt? Oder irgendwie, was habt ihr da für eine Meinung zu? Und das dringt halt irgendwie gar nicht durch. Also, wenn man auf den Haushalt drängt und dann kommt der und man sieht, das ist eine Arbeit und dann sagt man nichts dazu, dann ist das,
generell, finde ich, wirklich sehr, eine sehr Haushaltsdebatte, eine Generaldebatte, das ist so auch vielleicht auch ein Höhepunkt einer Legislaturperiode, wo man so richtig mit der Regierung auch abrechnen kann als Opposition. Und da ist eigentlich so viel Potenzial verschenkt worden, finde ich. Vielleicht liegt es auch daran, dass er jetzt eher spät gekommen ist, aber dennoch, ich finde, als Opposition kann man da gerade wirklich sehr viel aus einer Haushaltsdebatte machen. Und da wurde wirklich eben letzte Woche, die Regierung hat es begründet und sonst kam da wirklich überhaupt nichts.
Ich glaube auch, dass man diesen Fakt auch vielleicht als Anlass nehmen kann, grundsätzlich über Gesetzentwürfe oder allgemeine Entwürfe im Bundestag mal nachzudenken. Es ist ja wirklich auch so, das war auch während der Legislatur teilweise so, dass bestimmte Fraktionen sich mit Quantität quasi ja berühmen wollten und dass sie ihre Anträge gezählt haben und seht mal, wir haben schon so und so viele Anträge eingebracht und jetzt sind wir die beste Fraktion im Bundestag. Ich glaube, das ist ein Fehler in der Simulation. Im Gegensatz zur Realität, wo ja wirklich auch über jeden Entwurf debattiert wird, wo es für jeden Entwurf Mandate gibt, wo es für jeden Entwurf Medienpräsenz gibt, wo dann wirklich auf die Aufmerksamkeit da ist, haben wir das hier ja nicht. Also hier werden ja zumeist nur solche Sachen debattiert, die entweder sehr aufregend sind, wo es sehr unterschiedliche Haltungen gibt oder die anderweitig wie normalerweise der Haushalt, ich denke, das wäre anders gewesen, hätten wir ihn in der Legislatur eingebracht, während der Legislatur, wo sich ganz viele dafür interessieren. Aber die einfachen Dinge, die vielleicht vieles verändern, wo sich alle einer Meinung sind und wo letztlich auch sehr viel bewegt wird, da wird, glaube ich, hier in der Simulation sehr wenig drüber geredet. Deswegen, glaube ich, wäre es auch mal an der Zeit oder sinnvoll, darüber nachzudenken, ob man vielleicht von dieser Quantität wegkommt, wieder mehr ein bisschen zu dieser Qualität hin, vielleicht weniger Entwürfe einreicht, auch wenn dafür dann mehr debattiert wird, dafür vielleicht mehr Harmonie herrscht, mehr auch im Wettbewerb ist. Weil ich glaube, damit kann man die erstens die Gemeinschaft, die hier besteht, ein bisschen stärken und in der Sachfrage dann auch mehr daraus lernen, vermute ich mal.
Das wäre ja prinzipiell eigentlich ein interessantes Pilot-Projekt, so einfach in der nächsten Legislaturperiode im Bundestag zu sagen, jede Sitzung hat 10 Tagesordnungspunkte oder so. So, und dann machst du zur Not 2 Sitzungen so. Aber du hast halt so eine kompakte Sitzung, wo du weißt, die dauert so roundabout, wenn viele reden, 1,5 Stunden so. Wo du aber so fest sagen kannst, du hast diese 10 Punkte, da kann jeder, wird da irgendwas finden, wozu er reden kann, weil irgendwie, ich habe das Gefühl, dass ganz viele sich so ein Nischenthema suchen mittlerweile, dass das möglichst gar nicht drankommt so. Damit man da auch gar nicht zu reden muss. Ich beobachte auch so eine gewisse Angst davor zu reden mittlerweile im Bundestag, weil die Kultur drumherum so um die Rede irgendwie so, man wird nicht mehr auf den Inhalt so drauf festgenagelt, sondern wie man das rüberbringt, so konsequent. Auch wenn es die erste Rede sein mag, wo dann man die Rede hält und in der Lobby wird parallel sich direkt lustig gemacht. Und das ist wahrscheinlich so ein menschliches Ding, dass man das einfach macht, aber ich finde, das ist halt gerade so diejenigen, die versuchen, da reinzukommen, die müssen schon in einer gewissen Weise sehr abgebrüht sein, damit die da überhaupt bestehen können.
Ich glaube, Timo und ich, wir hatten beide heute auch darüber geschrieben, dass wir so ein bisschen das Rhetorische bemängeln. Und ich glaube auch, dass ein Punkt vor allem ist, dass die Leute vielleicht auch Schiss haben, dort zu reden, weil es da ein paar Leute gibt, die wirklich gute Reden halten und weil es da eben ein paar Chaoten gibt, die selbst meist nicht reden, aber in der Lobby irgendwie alles fertig machen, alles klein machen. Und was man halt nicht vergessen darf, ist, dass wir hier in einer Atmosphäre sind, in der ein bisschen ältere und ein bisschen jüngere Jugendliche und junge Erwachsene zusammenkommen und halt ein bisschen über Politik reden wollen und ihre ersten Reden halten wollen. Und das ist dann am Anfang vielleicht auch nicht immer perfekt. So. Und darauf kommt es auch auf Anhieb nicht mal an. Ich glaube, es ist eher eine Sache, dass die Leute wachsen müssen, aber diesen Raum und diese Zeit muss man ihnen geben. Wenn man jemanden kritisieren will, dann in erster Linie auf inhaltlicher Basis. Und wenn es dann um die Rede geht, dann kann man natürlich auch Kritik geben und Feedback geben, aber wenn man das dann so negativ konnotiert verpackt und komplett unsachlich da sagt, dass das vollkommener Wirrwarr ist, dass es Mist war und was weiß ich nicht, dann bringt das, glaube ich, allgemein gar nichts. Und ich glaube, dass auch wir als Simulation da noch ein bisschen nacharbeiten müssen, also wir als, ich sag mal, Leitung da so ein bisschen nacharbeiten müssen. Und ich persönlich da auch ganz gerne nacharbeiten würde. Mit einem, ich sag mal, Format, in dem wir zu Beginn der nächsten Legislatur einfach mal schauen, was denn da so für Leute in den Bundestag kommen. Vielleicht ein paar Newbies, aber vielleicht auch ein paar Leute, die schon länger mit dabei sind, aber noch was lernen wollen, dass wir einfach mal irgendwie so ein paar Seminare abhalten und dass wir den Leuten einfach mal zeigen, okay, so kann man eine Rede schreiben, da gibt es die Tricks und Kniffe und so könntet ihr die dann auch vortragen. Und dass man dann in einer gemütlichen Atmosphäre, die nichts damit zu tun hat, dass die Leute sich gegenseitig niedermachen, auch mal Feedback gibt und halt gemeinsam mal mit ein paar Leuten in einer kleinen Gruppe daran arbeitet, an sich selbst zu feiern.
So
Aber das ist so
ein
eine Sache, die ich halt
kafkasches
irgendwie noch vor.
Rhetorikseminar.
Ja,
Ich glaube,
sozusagen.
da wäre sogar ich dabei.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was eigentlich in dieser Simulation steckt. Ich meine, der eine Punkt ist, wir sind hier und versuchen etwas zu simulieren. Und der andere Punkt ist halt, wir sind hier, wir lernen uns kennen, wir bilden uns vielleicht weiter, wir machen vielleicht Dinge, die wir sonst noch nicht gemacht haben, die wir vielleicht anders nicht machen würden, wo wir uns vielleicht selbst versuchen, uns ja zu verbessern, was kennenzulernen, was es halt noch nicht so gibt. Ich meine, wir sind hier in der Runde, ich weiß von George, er gibt jedes Mal richtig Gas und versucht, sich selbst zu übertreffen. Das ist doch was Besonderes, das ist doch eine Eigenschaft, die man in so einer Simulation, die ja quasi letztlich nur im Internet ist, aber wo man auch selbst lernen kann, wo man selbst daraus hinauswachsen kann von sich selbst. Und ich glaube, das ist eine Eigenschaft in der Simulation, die sehr, sehr stark ist und die man sich nicht davon kaputt machen lassen darf, dass es ja so manch einen gibt, der dann daherkommt und sich darüber beschwert, wenn man hier professionell arbeiten will. Das finde ich ganz wichtig, dass man hier da dagegen hält und trotzdem weitermacht und trotzdem versucht, professionell zu arbeiten. Und dann zum Beispiel auch sowas, was ich sehr gut finde, auch allgemein in anderen Themen, dann Lehren aus Legislaturen zieht und versucht, noch mehr Angebote zu finden, noch mehr darauf zu setzen, dass es nächsten Legislatur besser wird. Das ist, glaube ich, ein ganz starker Punkt, den die Simulation
Ich
bieten
glaube,
kann.
wenn, also.
Also ich glaube, dass, also George, ich muss einmal George da auch nennen. Sorry, wenn ich da kurz ins Wort falle, aber ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, gerade wenn wir bei der Rhetorik sind. George und ich, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger und zu unseren Anfangszeiten, da habe ich auch schon immer ganz gut und gerne geredet, wenn es im Parlament heiß herging und da war George noch, ich sag mal, eher so ein Mensch, der lieber so im Hintergrund gearbeitet hat und sich eher um die Partei gekümmert hat und um Designs und vielleicht auch mal um etwas Schriftliches. Aber so das mit dem Reden, da war sie selbst noch so ein bisschen unsicher, glaube ich. Und da habe ich persönlich dann immer mit ihm so ein bisschen darüber gequatscht. Und bei einer Rede hat er mich dann gefragt, ja, wie kann man dies und jenes so ausformulieren, dass es dann, ich sag mal, gut klappt. Und wenn ich heute mal vorbeischaue und irgendwie George sprechen höre, dann muss ich sagen, dass da eine krasse Steigerung auf jeden Fall passiert ist und dass man sagen kann, dass das mit einer harten Arbeit und einer Routine da wirklich Welten zu bewegen sind. Und wenn man das mal vor Augen hat, ich meine, ich kann mich daran noch ganz gut erinnern, dann muss man sagen, da ist auf jeden Fall eine gute Steigerung passiert und ich glaube, dass das eben auch so ein bisschen was ausmacht. Ich glaube eben, dass die Menschen und unsere Teilnehmer halt nicht irgendwie darauf beschränkt sind und sagen müssen, okay, ich bin vielleicht ein guter Schreiber, aber ich kann nicht gut reden. Sondern ich glaube, es liegt einfach daran, dass man das routiniert immer wieder versucht, immer wieder mal sich ein Try gibt und sagt, okay, ich halte jetzt mal wieder eine Rede im Bundestag, und auch wenn die am Anfang kacke sind, so, am Ende des Tages bist du vielleicht dann irgendwie nach einem Jahr ein wirklich guter Redner, und das gibt dir dann für dein Leben auch so viel, wenn du einfach weißt, wie du dich ausdrücken kannst, und das kannst du hier einfach super gut.
Ja, um mal darauf einzugehen, also damals bei der Kohle, wir waren ein extrem starkes Team, eben man hatte Leute um sich, die da waren, die geholfen haben, aber die auch motiviert haben. Und als Oppositionspartei haben wir uns auch immer das Ziel gesetzt, möglichst viel zu reden, denn dafür war ja oder ist auch der Bundestag da. Und wenn dann jeder einfach eine Rede hält, dann hat man schon sehr viel erreicht. Und gerade auch bei den größeren Fraktionen, wenn ich zur SFP blicke, dann denke ich oft, dass eigentlich viel mehr Leute sich trauen könnten, da eine Rede zu halten, auch wenn sie vielleicht nur ganz kurz ist. Ich kann diese Zurückhaltung natürlich gut nachvollziehen. Ich weiß, bei meiner ersten Landtagsrede damals im Ausland oder bei der ersten Bundestagsrede, ich war so dermaßen aufgeregt, dass da kann ich mich noch gut daran erinnern. Aber wenn man es einmal dann gemacht hat, dann findet man doch durchaus auch Freude und vielleicht auch ein bisschen Stolz. Und ja, jetzt ist es Routine, jetzt geht es nicht ohne, und es ist Alltag.
Absolut, ja. Man findet auch mit der Zeit wirklich Spaß dran, kann sich neu entdecken. Das ist eine ganz große Stärke, die Simulation bieten kann, wenn man sich dran beteiligt. Also man muss sich den Druck geben.
Eben, wie das gesagt, man braucht Leute um sich, die einen dazu auch ein bisschen, ja, man muss ja ein bisschen dazu drängen. Ich kann mir gut vorstellen, ich habe mir vorhin angeschaut, wie die Debatte um das Programm der Liberalen losging. Man hat irgendwie, klar, man kann es inhaltlich kritisieren, das ist völlig richtig, auch ich habe meine Kritikpunkte. Aber man muss sich halt fragen, ist es so sinnvoll, das jetzt wegen irgendeinem Design oder sonst was zu zerpflücken? Und da kann ich natürlich schon nachvollziehen, dass Leute sagen, oh je, das ist schon sehr hart, das kann ich mir ersparen.
Ja, gerade jetzt die Debatte um das liberale Programm, ich meine, Flo hat sich auch eingeklinkt, ist da direkt inhaltlich reingegangen, aber wirklich die große Mehrheit, das ist halt die Fraktion, ich blätter da mal durch und dann sehe ich als allererstes, wenn ich das anklicke, so, okay, das hat mehr als 3 Seiten, das heißt, das ist prinzipiell eh nicht mehr lesenswert für die meisten, so. Und dann blättern die durch und dann finden die dann den einzigen Kritikpunkt, dass da das Lefebvre'sche Doppelseiten-Bildmodell benutzt wurde, und dann ist das natürlich, dann muss man das direkt niedermachen, auch ein Bertram war es, glaube ich, auf Twitter, der dann das nachgezählt hat. Ich finde, das zeigt viel eher das eigene Verhältnis zum Wertschätzen von Arbeit, weil ich glaube, jeder, der mal so eine Seite Wahlprogramm geschrieben hat, weiß, wie zeitaufwendig das sein kann. Ich meine, jetzt hänge ich hier mit George in einem Raum, wem erzähle ich das? Ich möchte echt nicht wissen, wie viele Stunden du da geschrieben hast. Und dann fehlt da halt, das ist auch so eine Sache, diese fehlende Wertschätzung für die Zeit, und das ist so ein Phänomen, das beobachtet man ja prinzipiell überall in der Simulation. Und das vor allem von Menschen ausgehend, wo man sagen könnte, die machen jetzt momentan eher weniger. Wo ich mir jetzt, gerade wenn wir auf das Wahl-20-Ding schauen, wo ich mir jetzt einfach mal zum Ziel gesetzt habe, ich habe eine Excel-Tabelle, in der ich alle zeitlichen Aufwände so aufschreibe. Und ich, wir haben jetzt eine Sendung gemacht und ich bin schon bei knapp 10 Stunden. Nur für dieses eine Format. Und das sehen halt ganz viele nicht, und letztendlich wird dann nur darauf geurteilt, wie es am Ende aussieht und nicht wie viel Aufwand, wie viel guter Wille vielleicht auch dabei ist. Das fehlt so ein bisschen. Gerade Richtung guter Wille, es war vielleicht lustig, wie viel CO2 verbraucht mein Toastbrot, wenn wir bei der Legislatur bleiben, wo das dann im Bundestag so ein bisschen hops genommen wurde. Letzten Endes, es war sein erster Gesetzentwurf und da hat keiner gesagt, hier, du hättest das so schreiben sollen, und dann schließe ich mich vielleicht sogar mit ein. Da hätte man vielleicht eher ganz anders dran gehen müssen, hätte sagen können, hier, lasst uns zusammensetzen, wir schreiben da was Richtiges draus, aber stattdessen hat man halt den Toastbrotwitz in 2 Sitzungen gebracht, was dann irgendwie dann auch so ein bisschen offenbarend ist.
Was ich oft sehe, ist, dass auch viel von Personen abhängt. Also ich habe ja jetzt, ich mache zum zweiten Mal dieses Doppelseitenmodell, wie du es genannt hast. Und natürlich, das sieht schick aus und es gab von der SCP ein paar kleine Seitenhiebe, dass man nicht so schöne Bildchen hat wie wir als NLS. Aber im Großen und Ganzen habe ich jetzt nicht gesehen, dass man in Diskussionsraum 1 und 2 und auf Twitter das Programm wegen diesen Doppelseiten zerpflückt hätte. Vielleicht liegt es auch daran eben, dass es die NLS gebracht hat. Aber dass es die Liberalen jetzt bringen, die schon den ganzen Tag und auch in der Legislaturperiode relativ stark in der Kritik standen, wenn die das bringen, dann ist es natürlich nicht in Ordnung. Und da sehe ich vielleicht auch ein gewisses Problem, dass wir manchmal, auch ich, zu sehr die Person, die es gemacht hat oder die dahinter steht, sehen und nicht die Arbeit an sich, die ja ganz objektiv betrachtet doch geleistet wurde, oder?
Gebe ich dir auf jeden Fall recht.
Ich
Wir
glaube,
haben jetzt. Entschuldigung, Timo, bitte.
diese selbstkritischen Töne vielleicht auch oder auch die Töne, die jetzt entgegen der Aktion hier in der Simulation gehen, können mal anders dafür sein, dass wir ein bisschen auf die aktuelle Situation gucken. Der Wahlkampf, der ja läuft, unmittelbar, wir haben noch circa eine Woche, dass wir das vielleicht nutzen, um ein bisschen zu bewerten, wie es jetzt weitergeht. Die Wahlsendung heute zum Beispiel, wie sich die morgen und Mittwoch noch entwickelt. Und wie wir dahingehend dann auf dem Wahltag am Sonntag hingehen können. Was meint ihr da so?
Sehr, sehr schön, dass du im selben Moment mit mir die Hinleitung starten wolltest.
Das
Bin ich
ist
voll
richtig,
bei
das ist
dir.
absolut richtig.
Es hat sich ja über die Zeiten, da kann ich jetzt kurz noch, ich muss noch mal kurz nostalgisch werden. Das hat sich ja, das Puffyfuß Hartmann hat sich ja so eingebrannt, dass ich Tränen in meinen Augen, also nicht nur, sie waren nicht nur mehr in meinen Augen, als Timo dann tatsächlich zurückgetreten war. Es war ja tatsächlich überraschend. Wir hatten geplant, unabhängig voneinander anzutreten. Und dann lese ich plötzlich an dem Tag so, Timo tritt nicht mehr an. Und für mich ist tatsächlich eine Welt zerbrochen in dem Moment, weil das so eingespielt war. Und ich finde, wenn man die SCP jetzt betrachtet, dann merkt man das ganz, ganz deutlich, dass das irgendwie dann doch relativ gut funktioniert hat. Ich meine, wenn man jetzt euch beide betrachtet, ihr beide als Parteivorsitzende, das war ja genau so ein Team, wo jeder wusste, was der andere macht, was man selbst jetzt machen muss, wo man sich vielleicht auch mal gegenseitig in den Arsch tritt. Das hat Timo zuhäufe getan in den Wochen, bevor es dann fertig war. Wo man dann sich dann doch zusammenschweißt, relativ gut. Aber lasst uns zu der ersten Konfrontation kommen, vielleicht.
Was war nochmal die erste Konfrontation?
Wir hatten ja sehr unterschiedliche Debatten heute, würde ich mal sagen. Es waren unterschiedliche Moderator einerseits, unterschiedliche Teilnehmer andererseits, unterschiedliche Debattenkulturen. Fandet ihr, die Debatten waren dem Namen Konfrontation wirklich gerecht? Wir sind dem gerecht geworden?
Teils, teils. Teils, teils. Ja, das erste Duell war ja, meine ich, BR gegen Bewegung. Und Jules und Konrad, die haben sich da, würde ich sagen, beide nicht so viel aufs Maul, sag ich mal jetzt einfach, gegeben. Die waren da doch auf einem sehr kuscheligen Kurs. Es gab da zwar ein paar Differenzen, die wurden aber auch nicht so krass, ich sag mal, ausgetragen. Das viel konfrontativere Match war ja eher das zwischen Liberale und SEP, also zwischen von Albrecht und Hübner, der jetzt neuer Parteivorsitzender und Spitzenkandidat der SEP ist. Also das war massiv konfrontationsgeladen und genauso sollte es, glaube ich, auch sein. Das Match ist, würde ich sagen, auf jeden Fall diesem Konzept gerecht geworden. Die Liberalen sind da ganz und gar nicht gut weggekommen und das zeigt mal wieder eine ganz, ganz zentrale Sache, die wir durch die heutige Folge schon die ganze Zeit irgendwie ziehen, nämlich dieses übermäßige Kritisieren an den Liberalen. Und es ist egal, ob es jetzt die Liberalen sind oder ob es die FLP war oder was weiß ich nicht. Es ist immer wieder so eine Sache, dass auf die gegangen wird. Und wie wir es jetzt auch beim Wahlprogramm gesehen haben, ist es dann wieder so eine Kritik, wo dann irgendwelche Bilder gezählt werden. Und keine Ahnung, selbst wenn du die Bilder abziehst, haben die immer noch mehr Text drin als die meisten anderen Wahlprogramme und sind von den Formulierungen und der Fülle von Inhalten immer noch besser als die von den meisten Leuten, die das kritisieren. Aber trotzdem wird es halt irgendwie kritisiert. Und ich glaube einfach, dass die Liberalen so ein bisschen das Problem haben, dass sie sich zu so einer Zielscheibe machen, eben seitdem George und ich keine liberale Politik mehr machen, weil man immer wusste, dass damals die LU so, das war so die Partei für den Liberalismus und das war auch eine Partei, die mit George und mir zwei, ich würde sagen, sehr, sehr laute und dominant und souverän auftretende Menschen hatte. Und das erkennt man zurzeit bei den Liberalen eben nicht. Und eben weil es diesen Kontrast gibt, glaube ich, haben die auf jeden Fall da zu kämpfen und sind momentan in diesem Diskurs
aber ich find, ein bisschen eine Felix sehr, sehr starke das, Zielscheibe. Also man sieht zumindest einen Fortschritt und dass sie sich auf jeden Fall Mühe gibt, seine Partei souverän zu präsentieren. Wenn ich mir andere Vorstandsmitglieder anschaue, die ja wegen einem kleinen Späßchen, wie zum Beispiel der Initiative für freie Privatstädte, direkt ganz aus dem Häuschen sind und alles aufgeben wollen, da muss ich sagen, Felix macht das schon sehr gut. Er gibt sich auch viel Mühe. Leider findet das irgendwie keinen Anklang. Auch wenn ich mit Liberalen selbst spreche, sagen die irgendwie, ja, so zufrieden sind wir dann doch nicht, aber sie können auch nicht ganz genau sagen, was man jetzt besser machen müsste. Und da ist irgendwie so eine Diskrepanz, denn, ja, ich weiß nicht, also die sind da in einer schweren Lage, aber irgendwie sind sie auch nicht ganz selbst schuld an dieser Lage, so, ich kann es wirklich nicht beschreiben, es ist sehr kompliziert irgendwie.
Es ist ja bei den Liberalen, seit Lucas Friedman da so eine kleine Krise losgetreten hat, die dann doch irgendwie relativ groß wurde wegen den Folgen. Wahrscheinlich haben wir als SEP da auch so ein bisschen Schuld mit dran gehabt, dass wir die Liberalen da echt in so eine Abwärtsspirale getreten haben. Was man jetzt Felix aber durchaus zugute halten muss, ist, dass er das echt gut macht. Er schafft es. Die Liberalen haben jetzt seit langem wieder einen Mitgliederzuwachs zu verzeichnen. In den Umfragen, ich weiß nicht mehr, welche Umfrage es war, waren die Liberalen erstmals vor der SEP. Man kann bei diesen SIM-Umfragen nie zu viel Wert darauf legen. Es ist ja nie wirklich repräsentativ so. Über das tatsächliche Wahlergebnis sicherlich auch, weil es ein paar viele Umfragen waren. Aber dass Felix diesen Umkehrschwung tatsächlich geschafft hat, nach dem zahlreichen Rücktritten, und er hat das ja irgendwie frisch übernommen, was man gehört hat, war er im Vorstand nie wirklich so die treibende Kraft. Aber jetzt schafft er es doch, die Liberalen zu so einem kleinen Aufwärtstrend zu bringen. Und was ich heute in der Debatte ganz stark bemerkt habe, ist, dass er sich wirklich da vorbereitet hat, dass er da seine Themen hatte, die er anbringen wollte, und dass er auch gut gestichelt hat. Bernd Hübner hat er schon gut ab und zu ausgekontert, hat ihn mal in Verlegenheit gebracht, hat ihn mal aus der Reserve gelockt. Das hat gerade auch mir als Moderator richtig Spaß gemacht, dazu zu gucken, wo ich dann auch gar nicht die anderen Themen einbringen musste, weil die beiden so eine Dynamik entwickelt haben, wo sicherlich auch Felix, dem ich ganz, ganz bewusst das erste Thema gegeben habe, da die Debatte direkt auf die Richtung gelegt hat, wie es für ihn in seiner Angriffshaltung auch gut geklappt hat. Und das muss man, finde ich, auch mal wertschätzen, dass er da tatsächlich so einen Abwärtstrend komplett umgewendet hat und die Liberalen ganz sicherlich auch vor einem ähnlichen Schicksal wie die VP, wie die Kolibri bewahrt hat.
Ich sehe das tatsächlich auch so, dass die Liberalen an sich sehr viel Mühe geben. Sie sind in vielen Situationen, dass sie kritisiert werden, leider wirklich arm dran, würde ich mal sagen, weil viel Kritik und viele Shitstorm, die entstehen, gar nicht so an ihnen selbst liegen. Die Liberalen haben ein bisschen Problem an einzelnen Personen, an Personen, die zum Beispiel in die Partei eintreten, nur weil sie an Ämter dran wollen, weil sie sich um Ämter bewerben wollen. Wenn sie die nicht bekommen, treten sie wieder aus. Das ist so ein bisschen, was den Liberalen seit Wochen schon hinterherhängt, was ja nach wie vor leider auch noch passiert teilweise, was ich so höre. Ein anderer Punkt, dass Mitglieder, Leute in den Liberalen holen, die vielleicht eher in andere Parteien passen. Und sobald es dann nicht mehr so gut läuft, dann gehen diese Leute halt auch in diese anderen Parteien und dann sehen die Liberalen wieder nicht so gut aus. Und an der Front kämpft dann ein Vorsitzender, der sich unglaublich viel Mühe gibt. Das Lob, das ihr alle ausspricht, das teile ich selbst auch. Das sehe ich auch absolut, die ganze Arbeit, die er da reinsteckt, der Felix. Und es zahlt sich letztlich einfach nicht aus, weil am Ende die Leute halt einfach nur das sehen, was vielleicht nicht so gut läuft. Und das finde ich sehr schade. Muss man in Zukunft, denke ich mal, wieder auf den Aspekt von vorhin, Qualität und Quantität, man muss es endlich mal sehen und wertschätzen und dann nicht immer nur draufhauen. Gehört natürlich jetzt zum Wahlkampf dazu, aber ich denke, im Nachhinein dieses Wahlkampfes wird sich auch dann herausstechen lassen, wenn die Parteien dann wieder zusammenrücken müssen, wenn sie zusammenarbeiten müssen, dann wird man sehen, dass die Liberalen eigentlich gut aufgestellt sind mit einem Vorsitzenden, der sich da sehr, sehr viel Mühe gibt.
Also ich würde abschließend dazu sagen oder vielleicht auch mal so den Appell daran richten, dass man im Allgemeinen und insbesondere auch bei den Liberalen immer Kritik üben kann, sie aber auf einer inhaltlichen und sachlichen Ebene passieren muss. Ich meine, ich mache es ja häufig und habe viel an den Liberalen auszusetzen, wenn es um inhaltliche Punkte geht, einfach weil ich persönlich auch liberal bin und dementsprechend da eine feste Meinung zu habe und da einen gewissen Austausch eher haben kann als jetzt zum Beispiel mit Sozialisten. Aber wenn man meint, dass man eine Partei kritisieren muss, dann sollte das in der Regel schon auf einer Basis passieren, die als ersten Punkt den Inhalt hat.
Das hat Timo gerade angesprochen, womit die Liberalen ein Problem haben, ist, dass sie, und dass zumindest viele Liberale eigentlich da sind, die man auch also mit dem Programm auch ansprechen könnte. Aber irgendwie wollen sie nicht zurecht und trauen sich nicht zu den Liberalen zu kommen, eben weil sie halt dieses Image haben, das nicht so gut ist wie jenes von der SCP. Und da denke ich auch an Leute wie Karl-Heinz, und im Osten gibt es ja auch relativ viele Liberale bei der SCP, die eigentlich politisch, oder ich zumindest würde sie politisch, wirklich zu den Liberalen ordnen. Und zwar deutlich stärker als zur SCP. Aber schlussendlich müssen sie es halt für sich selbst wissen. Und wenn sie der Meinung sind, in der SCP bin ich besser aufgehoben, dann ist das ein Punkt, den die SCP sicherlich gut macht, dass sie ganz viele verschiedene Spekten irgendwie doch vereinen kann. Und das ist vielleicht ein Kritikpunkt oder eine Sache, an der die Liberalen noch arbeiten müssen. Und zwar so aufzutreten, dass wirklich Leute aus anderen Parteien den Mut haben, jetzt zu wechseln und sich bei den Liberalen zu engagieren.
Vielleicht wollen wir auch mal wieder ein bisschen zurück zum Thema Wahlkampf kommen. Wenn wir mit dem Blick jetzt mal von den Liberalen auch, von deren Standing auf die restliche Woche schauen, was denkt ihr, erwartet uns da noch so? Vielleicht auch von Parteien, die jetzt noch nicht so im Rampenlicht stehen. Ich denke da an die ROG. Vielleicht auch nochmal an die Bewegung, die heute eigentlich auch schon dran war, aber recht zahm erschienen ist.
Ja, wir haben, wenn ich da beginnen darf, tatsächlich heute in zwei Debatten, da habe ich die Wahlkampfstimmung so etwas sehr vermisst, wo ich tatsächlich davon ausgegangen bin. Wir haben zurückgeguckt auf die letzten Konfrontationen, hatten dieses zufällige Themending jetzt eingebracht, wo ich tatsächlich dachte, dass da vielleicht ein bisschen mehr Kampf tatsächlich direkt aufkommt. Gerade ein Konrad Eckstein, der wirkte in den Debatten relativ zahm, was mich überrascht hat. Wen wir nicht gesehen haben, ist Recht und Gerechtigkeit, die leider heute nicht konnten. Ich bin sehr, sehr gespannt, was die in den kommenden Konfrontationen, ob da der Kampfwille dann irgendwie noch aufkommen kann, ob da ein Marco Meyer, wenn er zu den Konfrontationen kommt, ob er da tatsächlich sein Standing, die ROG tritt ja sehr radikal auf tatsächlich, ob er da sein Standing auch so mit Nachdruck verleiten kann oder ob das dann halt auch wieder so eine, naja, tümpelige Debatte wird. Und das fänd ich sehr schade, denn gerade SCP-Liberale hat ja gezeigt, dass dieses Format auch funktionieren kann und dass man da gewiss auch 40 Minuten hätte die beiden diskutieren lassen können und es wäre sehr anschaulich gewesen. Ein sehr schöner Meinungskampf, den man ja irgendwie so ein bisschen erzeugen möchte, gerade zum Wahlkampf, wo wir sehen, es bemühen sich ja wirklich alle in ihrem Plakatwahlkampf. Ich glaube, der ist bei vielen Parteien so aktiv wie noch nie. Dass sich das noch nicht so in die Duelle überschlägt, Das hat mich ein bisschen überrascht. Ich denke, ganz gespannt können wir sein auf die Elefantenrunde am Freitag, denn da kommen die ganzen Parteien, die sich beschwert haben, dass sie in den voraussichtlichen Duellkonstellationen ein bisschen weniger vorkommen. Die werden dann, hoffe ich mal, alle gegen Bernd Hümmler schießen, der jetzt schon in den Vorbereitungen liegen muss, um sich da zu wappnen auf eine sehr spannende Elefantenrunde, wo ich mich schon sehr drauf freue, die gemeinsam mit dir zu moderieren, George.
Ja, du hast gesagt, die ROG tritt radikal auf. Also im Moment finde ich, die ROG tritt gar nicht auf. Also die sind bei diesem Unterschriftensammeln und da sind sie jetzt, da stecken sie fest, weil sie irgendwie nicht die nötigen Unterschriften zusammenkriegen. Und ich glaube, dass das sicher auch ein Dämpfer ist, in ihrem Bestreben da jetzt voranzumachen. Also plakattechnisch habe ich von der ROG wirklich, vielleicht bin ich blind, vielleicht habe ich es übersehen, aber ich habe persönlich habe da wirklich nichts gesehen und ich hoffe sehr, und ich kenne Marco ja auch schon länger und ich bin auch überzeugt, dass er morgen in den Konfrontationen wirklich Vollgas gibt und sich da ein bisschen auch profiliert. Ob sie jetzt vom Wahlplakat, von den Wahlplakaten her auffahren, das weiß ich nicht. Am Mittwoch ist ja eh die Abgabefrist für Wahlunterlagen. Ich glaube, viele Parteien stecken da sowieso noch in der Vorbereitung. Denn schauen wir mal. Ja.
Ich habe mal eine ganz andere Frage an euch. Wenn wir jetzt immer näher zur Wahl hinrücken, was denkt ihr denn, wie geht die Wahl aus?
Ja, Es ist, ich finde, es ist total undurchsichtlich. Also ich weiß noch nicht, wie ich habe, ich bin jetzt auch nicht mehr Vorsitzender, ich habe auch nicht mehr den Druck, tatsächlich da zu überprüfen, wie es ausgehen wird, wenngleich ich da ein reges Interesse habe. Ich weiß nicht, wie es von den Mitgliedern, von den aktiven Mitgliedern und von den externen Wählerbasen steht. Ich weiß, dass die SEP das relativ gut beisammen gehalten hat. Das ist ja auch schwierig, gerade wenn man jetzt so Richtung Externe denkt. Das wirkt auch so ein bisschen komisch, wenn man da alle 3 Monate mal ankommt. Ich glaube, Timo kann da ein bisschen von erzählen und so sagt, hey, es ist mal wieder soweit. Ich gehe mal davon aus, dass die SEP die Wahl gewinnt. Wenn vielleicht auch mit 5-10% mehr als Platz 2. Dahinter das Feld kann ich noch nicht einschätzen. Da wird sicherlich eine Bewegung Rouge gut bei rumkommen, weil sie dieses große Feld versuchen zu umgrenzen, das sie ja auch gar nicht so streng eingrenzen. Das war ja in der Anmoderation zum Duell, habe ich das ja reingepackt. Was wird sich als Parteikonsens rausstellen? Und dann hat man gesehen, dass ein Jules Castro das macht, was er schon als PDS und was auch immer die Partei für einen Namen getragen hat, Vorsitzenden, immer relativ gut hinbekommen ist, dass er da relativ ein großes Spektrum doch zusammenbringt auf relativ unstrittige Themen, die er dann präsentiert. Ich glaube, die Bewegung könnte auf Platz 2 vorziehen, das aber in einem engeren Kampf mit den Liberalen und um die hinteren Plätze werden sich dann ZTE, BR, PDS und die anderen liefern, glaube ich.
Ich glaube tatsächlich eher weniger, dass die Bewegung so stark nach vorne tritt. Ich bin mir sicher, dass sie einziehen, ganz sicher sogar, also ziemlich sicher, hundertprozentig. Aber ich denke, sie werden froh sein, wenn sie zweistellig sind. Auf Platz 2 sehe ich auf jeden Fall potenziell die Liberalen. Wenn sie wirklich nochmal eine Woche hart arbeiten, überzeugen, dann sind sie da auf alle Fälle im Reichweite. Sind wir sicherlich auch, dass sie 5-10%, Janik, wie du es gesagt hast, an die SEP rankommen. Das ist vielleicht möglich. Das hängt von den Liberalen selbst ab. Aber ich vermute, je nachdem, ob die ROG Recht und Gerechtigkeit zugelassen wird, was ich eigentlich schon glaube, wenn sie das werden, auch je nachdem, wie der Wahlkampf noch wird, unabhängig davon, werden sie vermutlich auch eine Chance da haben, da ranzukommen, zeigen ja auch manche Umfragen. Es wird sehr, sehr spannend, was den zweiten Platz angeht. Beim ersten Platz bin ich mir auch relativ sicher, dass das wieder an die SEP rangeht. Viel spannender ist letztlich aber, und das interessiert wohl auch die meisten Bürgerinnen und Bürger des Landes, würde ich mal so sagen, staatsmännisch ausgedrückt, was es für Mehrheiten gibt. Und das wird noch viel, viel wichtiger am Ende. Und ich glaube, das führt noch zu einem ein oder anderen Diskussion in den Parteien dann.
Ja, ich finde es ganz interessant, Janik, dass du die Bewegung eigentlich so stark siehst. Ich bin mir sicher, sie zieht ein, da bin ich ganz bei Timo, so stark. Also ich glaube auch so zwei Sitze mehr sehe ich da nicht. Die PDS, da sehe ich auch halt nur eine Konstanz über die ganze Periode. Mitgliederzuwachs gab es da wirklich keinen. Die SCP wird stärkste Kraft, bin ich mir ganz sicher. Aber mit Verlusten, 36%, das ist schon eine Hausnummer, die da letztens aufgestellt wurde. Und das zu halten, wenn ihr es schafft, dann habt ihr meinen größten Respekt, sage ich so, wie es ist. Aber die Wahrscheinlichkeit ist doch groß, dass man ein paar Prozentpunkte da verliert. Die Liberalen, die sehe ich auch auf der 2. Denn bei der ROG, weiß ich nicht, die ROG hat sich zwar stark präsentiert bei ihrer Gründung, aber im Prinzip ist es einfach ein Teil der BR, der ein bisschen rechter ist. Und noch viele neue Mitglieder oder Mitglieder aus anderen Parteien sind da jetzt nicht dazu gewandert. Dementsprechend.
Also.
Ja.
Die ROG, die starke Präsentation bei der Gründung, würde ich ihr prinzipiell erst einmal absprechen. Ich wollte ja auf dem Parteitag dabei sein. Sie haben den geheim abgehalten. Und von dem, was ich da gesehen habe, waren da 3-4 Menschen da. Das ähnelte eher einem VP-Begräbnis tatsächlich, das, was man da in der Öffentlichkeit sehen konnte.
Ich mach mal ein bisschen was Konkreteres. Also ich denke, dass wir uns alle einig sind, dass die SCP stärkste Kraft wird. Ich denke, dass die SCP bei knapp 30 und eher über 30%, ganz sicher bei 30, irgendwas sein wird. Die Liberalen werden zweite Kraft. Ich glaube, es müsste ein Erdbeben passieren, wenn sich an diesen beiden Positionen nochmal was ändert. Ich denke auch, dass die Liberalen auf über 20% kommen werden. Ich sehe sie sogar eher bei 25. Ich denke auch, dass es darauf hinauslaufen wird, dass diese beiden Parteien eine Mehrheit bilden können und werden. Und in meinem Blickwinkel auf den Wahlkampf und auf das Ergebnis der Wahl ist dieses Bild auch schon verfestigt. Was ich ganz interessant finde, ist das Abschneiden der Parteien Bewegung Rouge und ROG, denn das sind ja zwei Parteien, die jetzt neu dazukommen. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Bewegung Rouge eine Partei wird, die durchaus stärker wird. Vielleicht wird sie sogar drittstärkste Kraft. Ich meine, ich kenne die Personen, die da mit agieren, und das sind Leute, die durchaus eine geballte Power ranholen können an Wählerstimmen. Das sind Leute, die da auf gute Ressourcen zurückgreifen können. Was meiner Meinung nach die interessanteste Frage ist, die ich mir bei diesem Wahlkampf stellen werde, ist, ob die BR oder die ROG stärker wird oder ob das nicht doch vielleicht wirklich der Zerfall der konservativen Politik in der Simulationslandschaft ist. Ich weiß nicht so ganz, ob die Trennung gut getan hat, einfach aus einem Aspekt. Die bürgerlichen Reformer haben durch die Gründung der ROG eigentlich eine Chance gehabt, sich klarer zu definieren, ein klareres Profil zu bilden und mit einem Wahlkampf für die anstehende Wahl eigentlich mal ein bisschen was zu zeigen, was sie hätten tun müssen. Denn es gab einen Skandal, der die letzte Legislatur für die BR geprägt hat. Und dass man das immer noch nicht so richtig aufgearbeitet hat und da noch nicht mal jetzt gesagt hat, dass man nach vorne preschen muss und der Partei mal ein neues, ich sag mal, Bild geben muss, das muss ich kritisieren. Ja, ich denke, wie gesagt, die obersten Positionen sind ziemlich klar. Ich denke wirklich, es kommt darauf an, wie es dann bei den Plätzen 4, 5, 6 und 7
Wobei die BR sich ja jetzt durchaus in einem Plakatwahlkampf versucht zu definieren. Aber wenn ich jetzt zum einen diesen Wahlkampf sehe und zum anderen sehe, wie die Plakate aufgebaut sind, dann wirkt das eher, als möchten sie halt dieses Bündnis 20 komplett als Parteirichtung übernehmen. Es wirkt auf mich, als würde die BR ziemlich eine soziale Schiene fahren. Konrad sagt gerne, seinen sozialen Nationalismus nennt er das, glaube ich. Und ich weiß nicht, ob das der BR insgesamt guttun wird. Ich weiß nicht, ob da jedes Mitglied sich tatsächlich hinterstellen kann. Was ich aber sehe, ist auf jeden Fall, dass die Trennung von ROG und BR, also dass sie sich aufgespaltet haben, sicherlich nicht von Vorteil sein wird, wenn es am Ende dann um die Arbeit im Bundestag geht. Mich würde es nicht überraschen, wenn es dann vielleicht doch irgendwann wieder zu einer Zusammenführung der beiden kommen würde.
Ich glaube bei der BR tatsächlich auch, um es mal ganz ehrlich zu sagen, die haben sich verzockt. Also was ich da so mitbekommen habe, war ja der Plan, dass sich eine ROG als Rechtsaußenpartei entwickelt und eine BR als regierungsfähige Mittelrechtspartei. Das hat nicht funktioniert, der Plan wurde aufgedeckt. War nicht gut gemacht, finde ich. War auch nicht im Sinne der Politik, die sie am Ende hier entwickelt. Wo ich allgemein Kritik richten muss an das Prinzip. Wir sind hier, um Politik zu machen, nicht um Mehrheiten selbst sich zu schaffen. Wir müssen hier in der Sache debattieren und nicht irgendwie Intrigen schnaufen. Das ist nicht richtig. Und ich glaube, in dieser Frage haben sich BR und ROG verzockt, wie ich schon gesagt habe. Und dann müssen sie wieder rausfinden. Sprich, sie müssen entweder Wahlkampf machen oder sie werden am Ende nicht drum rumkommen, wieder zusammenzukommen, weil beide Kräfte vereint halt, dass sie am Ende den rechten und mittleren rechten Rand eben abbilden wollen. Und wenn sie das nicht gut machen, dann werden sie da auch nicht erfolgreich
sein. Ich verstehe die BR vor allem nicht. Also der Parteivorsitzende, also Karl Honecker, ist ja Ministerpräsident. Aber ich sehe ihn einfach nicht als Parteivorsitzenden. Also er zeigt sich da wirklich überhaupt nicht. Und Konrad Eckstein ist so der Einzige, der wirklich überhaupt da ist, um zu zeigen, dass die BR wirklich noch lebt. Also das einzige Lebenszeichen, das die BR noch nach außen sendet, Konrad Eckstein. Jan Schneider, der ja immer eine eher liberale Schiene gefahren ist, der ist im Moment auch nicht da oder ein bisschen verschwunden, aus dem Rampenlicht gerückt. Konrad Eckstein, der eben diese sozialpatriotische oder wie auch immer Schiene fährt. Und ich glaube, die BR weiß selber nicht genau, welchen Kurs sie anstimmen will. Die einen wollen vielleicht eher mit den Liberalen koalieren oder zusammenarbeiten. Wenn wir heute gesehen haben, dass Konrad Eckstein und die Bewegung Rouge, dass sich die eigentlich schon sehr nahe stehen von den Inhalten her. Und die BR, die versucht auch nicht, sich da jetzt irgendwie klar zu definieren, sondern die macht irgendwie alles ein bisschen. Und dass das irgendwie nicht ganz aufgeht, das sehen wir jetzt. Denn die Liberalen, die gehen zu den Liberalen. Die soziale Politik wollen, die gehen halt zu Rouge und zur SEP und wo auch immer. Und die Rechten, die gehen halt zur LUG. Und die BR, die steht da so ein wenig, ja, die steht da und ihr droht irgendwie das gleiche Schicksal wie mit der Volkspartei.
Nur, wenn wir Karl Honecker ansprechen, finde ich gerade jetzt auch in Richtung des BR-Wahlkampfes, man weiß ja nicht, wie es intern in der BR ist, aber ein Honecker, der jetzt auch insgesamt wirklich nicht öffentlichkeitspräsent ist. Es gab zahlreiche Momente, wo wir von PS24 Interesse an der BR hatten, wo er dann immer relativ konsequent gar nicht auf unsere Anfragen geantwortet hat. Und ich weiß nicht, ob das als Parteivorsitzender tatsächlich der richtige Weg ist, dass man sich da gar nicht öffentlichkeitswirksam präsentiert. Da wäre vielleicht, zumindest der Blick von außen in Konrad Eckstein, vielleicht geeigneter, wenn er da diese Position auch vertreten würde und nicht nur als Spitzenkandidat auftritt, sondern da vielleicht auch die Parteimeinung noch ein bisschen glaubwürdiger vertreten kann. Wobei ich bei der Glaubwürdigkeit nicht ganz glauben kann, dass er da tatsächlich, dass da alle hinter dieser sozialnationalistischen Sache stehen können.
Als Karl damals gewählt wurde, ich war eigentlich ganz guter Hoffnung, dass die BR wirklich einen ganz neuen Kurs auffährt und sich neu etabliert. Und von dem sehe ich halt wirklich irgendwie gar nichts mehr. Ja, also die BR, die steht irgendwie da wie damals, mit dieser sozialpatriotischen Schiene, die sie ja eigentlich irgendwie auch loswerden wollte. Sie war der Gautama, ist ja aus der Partei raus. Ja, also die BR, die auch bei der, genau wie bei der PDS, da herrscht eine Konstanz, und Höhen, aber auch Tiefen, die gibt es nicht. Es ist alles einfach gleich.
Ja, und das, sie gleicht letzten Endes doch nicht mehr der BR, die sie mal war. Was der BR sicherlich nicht schlecht tut, ist gerade auch in Hinsicht auf eine Zusammenarbeit im Bund, dann möglicherweise sondieren, koalieren so, ist das, dass ein Björn Baumann da nicht mehr dabei ist. Der ja da wirklich mit größtem Erfolg einiges zersprengt hat und auch wieder. Immer wieder, wenn er mit seinen Reden im Bundestag ankam, man hat ihn auf der Rednerliste gesehen und man wusste, früher dann eher schon, ja, da wird jetzt was kommen. Das hat sich auch so zum Ende hin ein bisschen gelegt, bis er dann halt auch gar nicht mehr für die BR so aufgetreten ist, in meinen Augen.
Ja, ich glaube auch, dass sich die BR, die ROG zusammen, einfach die Rechten, die beiden rechten Parteien, die wir aktuell haben, werden sich überlegen müssen, wie sie in diesem Wahlkampf, sie haben noch ein paar Tage und auch danach präsentieren. Also wenn ich mir anschaue, wie Mehrheiten aussehen könnten, dann sehe ich aktuell nicht, wo ROG oder BR damit drin sind. Also frage ich jetzt die Wählerinnen und Wähler, frage ich die Parteien, die antreten. Dann ist auf die Frage, mit wem wollt ihr koalieren vielleicht, mit wem wollt ihr Mehrheiten bilden, dann ist die BR oder die ROG da aktuell nicht dabei. Vielleicht aus unterschiedlichen Gründen bei beiden Parteien, aber sicherlich aus demselben Grund heraus, dass sie einfach aktuell vielleicht zu wenig bieten. Die ROG, die sich gar nicht blicken lässt, die noch mit den Unterschriften kämpft, und die BR, die so eine, ja, man muss fast schon sagen, One-Man-Show präsentiert, wenn ich heute so Wahlplakate sehe, wo einer ihrer führenden Politiker sich selbst präsentiert, dann lässt das schon erkennen, wo die BR aktuell ist, und dann muss sie da einen Weg herausfinden. Und da stehen dann, im Gegensatz dazu, muss man ja dann erkennen, wo wir vorher drüber geredet haben, dann steht da eine Liberale schon deutlich besser da, die Inhalte bieten kann, die Personen bieten kann, zumindest einige gute, und die letztlich beweisen könnte, was sie sicherlich tut, dass sie abliefert. Und da muss sich die BR und auch die ROG dann
Man
letztlich
sieht aber auch
zurückfinden.
da irgendwie eine ganz interessante Entwicklung. Ich weiß noch, am Anfang dieser Legislaturperiode, da hat Eckstein feurige Reden gehalten, seine Parteikollegen und Fraktionskollegen, die haben da Kampfrufe, Eckstein veranstaltet, für die er dann auch gerügt worden ist. Ja.
Die Kampfrufe. Das war ein Highlight, das wir gar nicht erwähnt haben zu Beginn, mit dem Rückblick auf die Legislatur sind die vergangenen Präsidenten. Da hatten wir doch mit dem lieben Tobias ein echtes Highlight. Das war schon etwas unterhaltsam.
Nee, ich meine, und da kommt jetzt Eckstein daher, macht seine Rede und nachher ist einfach Stille. Das finde ich schade, finde ich sehr schade, weil die BR, die hatte scheinbar mal das Potenzial, ihre Parteikollegen wirklich anzuheuern und Stimmung zu machen, was ja dem Bundestag eigentlich auch sehr gut tut. Ob man jetzt Kampfrufe benötigt, ist die andere Geschichte. Aber jedenfalls, dass jetzt nichts mehr kommt, das ist auch schade. Vor allem für Eckstein selbst, der sich ja Mühe gibt, weiterhin die BR am Laufen zu halten, und auch wirklich sein Bestes an Aktivität, raushängen lässt.
Man sieht es ja auch. Also die BR hat die letzten zwei Sitzungen nicht mehr geredet. Die Sitzung der Generaldebatte, wo sie hätte durchschlagen können, wo sie sich beweisen hätte können, davor der Sitzung, als wir über Europa geredet hätten oder haben, als die BR sich hätte präsentieren können, als eine Partei, die eine Alternative vorschlägt, ist alles nicht passiert. Das zeigt dann wirklich mal, wo die BR vielleicht in diesen Zeiten ein bisschen gefehlt hat und wo sie in Zukunft wieder hin muss, was sie am Anfang der Legislatur deutlich besser gemacht hat.
Und ich finde, was man sieht, ist, dass die BR zu dieser typischen Altpartei geworden ist, die sie nicht werden wollte. Ich meine, ich war jetzt ab und zu dann doch im Ausschuss unterwegs, im Generalausschuss des Bundestages. Und auch da hat man wieder eingesehen, Konrad Eckstein. Aber das war halt wirklich auch da sehr konstruktiv. Und das Konstruktive aus diesem Ausschuss hat sich dann auch meist in die Bundestagssitzung reingetragen. Da ist einfach auch dieses Feuer vielleicht durch zu viel positives Miteinander so ein bisschen auseinandergegangen, wo man dann nicht nur in der Sache etwas weicher debattiert hat, sondern auch drumherum gar nichts mehr kam. Die einzigen, die jetzt ihren Spaß beim Klatschen hatten, das waren so ein paar aus der SLP-Fraktion, wo ich dann auch irgendwie, das ist einerseits schön, dass die Redner da so ein bisschen Applaus bekommen, auch ich habe das durchaus genossen jetzt nach der letzten Sitzung, dass da irgendwie vielleicht auch gegenüber mir so ein bisschen so ein Dank war, das fand ich sehr schön. So ein Applaus, es schadet ja niemandem, wenn er da so ein bisschen Respekt zeigt, auch gegenüber einer guten Rede mal. Und das hat man bei der BR plötzlich, aber auch Schlag auf Schlag war es dann einfach nicht mehr vorn.
Ja, Beifall, das ist so ein Thema, das sich durch jedes ihm gezogen hat. Ich weiß noch, wie oft Flo und ich damals als Parteivorsitzende uns zum Ziel gemacht haben, komm, lass uns nach jeder LU-Rede richtig auf den Tisch hauen oder in die Hände klatschen oder wie auch immer, einfach um Stimmung zu machen und die Leute zu motivieren. Bei der SCP klappt es ganz gut. Bei der anderen Fraktion, ja, es ist sehr dürftig und im Landtag sowieso. Wenn ich eine Regierungserklärung schreibe, da hat man im Kopf doch andere Vorstellungen und wenn man es dann vorträgt, dann fehlt doch der ganze Beifall, den man sich vielleicht irgendwie dazu gedacht hat.
Den man erhoffen möchte, einplanen möchte gar. Ich kenne es ja zu gut von, ich habe am Samstag meinen letzten Bericht abgegeben, wo man dann so in Abschnitten schreibt und man schon so denkt, wenn man da dann 3-4 feurige Worte sagt, wie gut die Partei dann doch dasteht, dass dann irgendwie da mal jemand auf den Tisch klopft und man sagt hier, jawohl, es läuft ja auch. Das fehlt hier auch ein bisschen. Man darf aber, wenn man so ein bisschen Wahlsim-Geschichte guckt, darf man nicht vergessen, dass es jetzt schon viel besser ist als früher. Ich erinnere mich, Flo weiß da sicherlich auch noch, die Rede von Max A.T. damals in der Wahlsim 1, wo er dann auf den Tisch geschlagen hat, dass man dann gehört hat, der Schlag auf den Tisch, das war ikonisch und das war für die Stimmung damals, das war der Peak, da hat mal jemand auf den Tisch gehauen in der Sprachnachricht. Und dass wir da dahingehend jetzt es geschafft haben, dass da doch rege Beteiligung auch mit einem kleinen Zwischenruf mal ist, da sind wir sicherlich keinen schlechten Weg gegangen.
Ich muss halt sagen, dass ich persönlich einfach die Zeiten vermisse, in denen wir alle vier mal im Bundestag waren, in denen auch unser jetziger Bundespräsident im Bundestag war, in der Jules aktiv im Bundestag war, Lukas von den Kommunisten und Sozialisten da halt auch da war. Das war so eine Zeit, die, glaube ich, für das, was im Bundestag so abging, von der Debatte her, eine sehr, sehr aufregende war. Also was wir da für Debatten, gerade Yannick und ich, gegenseitig immer wieder uns geliefert haben und wie die auch dann Leute mitgerissen haben, das war eine ganz, ganz wilde Zeit, um das mal so zu betiteln. Da wurde dann nach Reden irgendwie gejubelt und es gab mal dieses Klatschen und so sollte es eigentlich doch schon häufiger mal sein. Und genau so eine Atmosphäre hätte ich mir beispielsweise auch bei einer Haushaltsdebatte gewünscht.
Ja, ja.
Hoffen wir wirklich mal, dass wir in der nächsten Legislatur, die jetzt ansteht, das so ein bisschen vielleicht an die Mitglieder herantragen können, da einfach mal selbst für ein bisschen mehr Action zu sorgen, auf der einen Seite mit knalligen Reden, mit coolen Debatten und auf der anderen Seite auch damit einfach mal als MdB oder auch als Zuschauer mit einem bisschen Klatschen oder einem kleinen Ruf ein bisschen Action da reinzubringen.
Ich kann es dazu nur noch mal sagen, was wir aus dieser Legislatur lernen können, immer einfach mit dabei sein, sich mal was trauen, mal was versuchen, vielleicht auch als Neuling. Man lernt hier immer dazu, man lernt hier neue Leute kennen, die einem helfen wollen. Es gibt mit Sicherheit schwarze Schafe, aber ganz ehrlich, dann die muss man einfach ignorieren. Ich meine, die sind hier, die wollen auch irgendwie einen Spaß haben. Finde ich nicht in Ordnung, aber was soll man machen, ne? Letztlich bin ich hier, um will was lernen, will hier Politik gestalten, Politik machen, simulieren, Spaß mit anderen Leuten haben in meiner Freizeit, die ich ja auch nicht allzu viel habe. Das ist doch letztlich ein so, so großer Wert, also nutze ich das doch. Traue mich einfach mal, das ist ein Aufruf wirklich an alle, die sich vielleicht hin und wieder denken, soll ich jetzt oder soll ich nicht in der nächsten Legislatur auch an euch als Vorstand oder als Projektleitung heran, dass es einfach diese neuen Formate gibt. Das begrüße ich sehr, dass man sich einfach mal an was Neues rantraut. Das muss ich sagen, ist bei der SEP bei uns sehr gut gelungen, innerparteilich vor allem, dass es da Neulinge gibt, die neu in dieser Simulation sind und die jetzt auch wirklich Verantwortung übernehmen. Ich sehe da den Fraktionsvorstand bei uns, der da gut arbeitet, komplett aus neuen Leuten besetzt ist. Man muss sich einfach mal trauen und dann mit der Zeit wird das und dann funktioniert es auch. Und dann darf man sich von solchen Stimmen, die da sagen, ja, was habt ihr für welche, ich will ja Jugendsprache benutzen, davon darf man sich nicht unterbringen lassen.
Dann hält man auch mal eine 20-minütige Regierungserklärung, auch wenn die Leute, die sich nicht so dafür interessieren, sagen, ach, wie langweilig. Aber ich glaube, das ist der richtige Geist, das ist der Spirit, sage ich mal, den man auf jeden Fall haben muss und der auch sehr förderlich ist, ja.
Aber da muss man doch euch viel eher den Respekt zollen. Ich meine, ihr beide, ihr seid ja unsere Langredner. Ich habe es ja selbst bei Timos Rede so ein bisschen schmerzlich erlebt, weil ich weg musste. Das war wirklich lang, aber was man am Ende davon mitnehmen konnte, ist, dass ihr es geschafft habt, wirklich auch so lange zu reden und dabei was zu sagen. Das ist ja das Wichtige. Und ich denke, für euch beide wird das sicherlich eine super Erfahrung gewesen sein, auch mal so eine Rede zu schreiben, die mal nicht nach 5 Minuten, nach 3 Minuten fertig ist, sondern da wirklich auch länger und mit einem Konzept zu arbeiten. Das ist was, das hatte ich in meiner Kanzlerschaft nicht. Das vermisse ich so ein bisschen. Sicherlich kam mit dir, George, nach meiner Kanzlerschaft so ein bisschen die Standards auf, die dann jetzt Timo relativ gut gehalten hat, das muss man ihm sagen. Und auch da gilt dir mein größter Respekt, Timo. Und das kann ich nicht oft genug sagen. Und ich meine es ja auch. Da diese Regierungserklärungen, die sind inhaltlich wie von der Präsentation, man kann da natürlich nicht eine Viertelstunde durchschreien. Ich denke, das ist dann noch unangenehmer als eine relativ besondere Rede. Aber auch das muss man können. Und ich habe dem, wenn es kombiniert war mit Duschrauschen, bei Timo sehr gerne gelauscht.
Wo ich sagen muss, weil du das angesprochen hast, inhaltlich, weil wir ja auch zuletzt beim Wahlkampf waren, inhaltlich würde ich mir auf alle Fälle jetzt wünschen, für diesen Wahlkampf nochmal, dass wir wirklich dann auch drüber reden. Also, dass wir nicht über Seitenzahlen von Wahlprogrammen reden, sondern dass wir über Inhalte reden, dass wir darüber reden, wie im neuen Bundestag gearbeitet wird, welche Mehrheiten es dafür etwas gibt, wo es vielleicht auch mal große Reformen gibt, wo wir diese Legislatur was vorgelegt haben, wo nachgelegt werden muss, wo immer weiter dran gearbeitet werden muss. Das vermisse ich in diesem Wahlkampf noch absolut. Also da gibt es vielleicht dann wieder Wahlplakate und schöne Wörtchen, aber dieses richtige Konzept, dass man Ideen vorlegt, dass man darüber streitet und debattiert, das fehlt mir noch so ein bisschen. Und ich denke, das ist ein guter Vorwand jetzt für alle Parteien, nochmal darüber nachzudenken, wirklich Gesamtkonzepte vorzulegen, mit denen man überzeugt und mit denen man vielleicht auch mal ein bisschen anstößt, über Neues nachzudenken, Debatten anzuführen. Das ist was ganz Wichtiges in einem
Wahlkampf. Ich als Bundeswahlleiter, der ja auch diese Fristen setzt und diese Kontrollen macht, mir ist heute etwas wirklich bewusst geworden, und zwar wie wichtig es ist, ein Wahlprogramm zu haben. Und Bernd Hümmler war es, glaube ich, und auch Felix von Albrecht, die meinten, ja, es ist so schwer, miteinander zu debattieren und zu streiten, wenn man nicht genau weiß, was der Gegenüber jeweils fordert. Und vielleicht ist das auch eine Anregung an mich zur nächsten Wahl oder zur anstehenden Wahlen, die dann kommen, mal die Fristen vielleicht früher zu setzen und zu sagen, gut, liebe Parteien, wir kündigen es euch früh genug an, aber ihr müsst uns euer Wahlprogramm dann auch schon eine Woche im Voraus abgeben. Und ich glaube, das würde auch eben die Konfrontationen und den ganzen Wahlkampf, der findet ja normalerweise eben in dieser Woche vor der Wahl statt, das würde alles vielleicht auch vereinfachen, aber sicher auch ein wenig befeuern, denke ich.
Das finde ich ist tatsächlich keine schlechte Idee. Jetzt aber mit Blick auf die Zeit würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht, wenn wir die ganze Zeit von Konzepte vorlegen, dass wir dann vielleicht einmal in den Süden schauen. Wir haben Georgia jetzt dabei, sehen da eine dreistellige Zahl bei einem Programm. Das ist prinzipiell für jemanden, der das lesen möchte. Und ich habe das alte Programm ja im Urlaub gelesen gehabt. Das hat ja schon seine Zeit gedauert so. Ich denke, wenn man da von Konzepte vorlegen redet, möchten wir vielleicht einfach mal kurz nochmal in den Süden reinhören, weil man im Bund es ja auch leider echt nicht mitbekommt, was tatsächlich in jedem der Bundesländer abgeht, vielleicht aus dem Süden, vielleicht auch guter Öffentlichkeitsarbeit geschuldet, mal ein bisschen mehr. Erinnere mich da an die Bilder, die du, George, in der Staatskanzlei gepostet hast, mit kleinen politischen, nennen wir es Statements. Wie ist das denn, wie ist die Stimmung bei euch im Süden? Also ihr habt jetzt in 2 Wochen Wahltag, das ist auch nicht mehr so lange her. Wie wird das laufen? Wann fangt ihr mit dem Wahlkampf an?
Also ich spreche jetzt von der NLS, wir sind schon seit 2 Wochen, also ein wenig im Wahlkampfmodus. Ist ein bisschen früh, ich weiß, aber anders kriegt man diese hohen Ansprüche, die man sich selber auch setzt, die kriegt man sonst nicht hin. Ohne dass man dann noch in letzter Minute sein Programm noch formatieren oder was auch immer machen muss. Und wir haben auch die Designs fertig, die wir zu dieser Wahl brauchen wollen. Jetzt werden wir bis zur Wahl hin versuchen, Plakate zu posten, ein bisschen auf uns aufmerksam zu machen, das Programm auch auf dem Hauptserver noch ein wenig mehr in den Fokus denken, um zu zeigen, klar, wir haben schöne Bildchen, was uns ja oft vorgeworfen wird, aber wir haben auch wirklich genug Konzepte und genug Inhalt, über den man auch wirklich streiten soll. Die Stimmung im Süden allgemein, die ist relativ gut, würde ich behaupten. Die Koalition, die hat in Einheit und in Einigkeit durchregiert, aber die Opposition, ja, die hat sich dem scheinbar angeschlossen, wirklich konfrontativ war, was ich sehr schade finde. Klar, es ist einfach zu regieren, wenn man keinen Gegenwind spürt, aber es macht auch nicht so viel Spaß. Und da hätte ich mir sicher mehr Debatte gewünscht, und das wäre dann sicher auch mehr oder präsenter geworden, ganz in diesem Allgemeinen. Ja, was erhoffe ich mir? Ich hoffe, dass, also ich sehe von der NLS jetzt sicher, dass wir vorgelegt haben, was Wahlkampf angeht. Ich bin zuversichtlich, dass auch die SEP da langsam aufholt. Die Bewegung, ich hoffe ehrlich gesagt, dass die Bewegung das gut macht und dass sie auch stark in den Landtag einzieht, weil ich mir da auch Oppositionsarbeit erhoffe. Und bei der SVP, da bin ich mir noch unsicher. Also die zeigt im Landtag nichts. Die hat zwar ihre Unterschriftensammlung begonnen, aber öffentlich sehe ich halt da wirklich von ihrer Seite aus nichts kommen, was ich sehr schade finde. Und ich hoffe, wie gesagt, ich hoffe sehr, dass auch die SVP sich da langsam aufmacht oder aufbricht in Richtung Wahlkampfmodus, ein Programm vorlegt, das vielleicht auch ein wenig ausführlicher ist als das letzte und da auch ein wenig Stimmung gegen die Regierung macht. Man kann uns loben für die Arbeit, die wir gemacht haben, man kann uns aber genauso gut kritisieren. Und ein Wahlkampf ist da auch dann spannend, wenn sich Regierungen und Oppositionsparteien da ein bisschen miteinander nicht zoffen, aber wenn sie so ein wenig gegeneinander sticheln.
Jetzt aus eigenem Interesse vielleicht für die ein, zwei, die jetzt noch am Zuhören sind, erstmal ein freundliches Hallo an alle, die es so weit geschafft haben. Es freut ja sehr, wenn man jetzt drüber nachdenken würde, dass das jemand sich so lange anhört. Mich würde sehr freuen, vielleicht einfach mal als kleine Resonanz eine nette Nachricht schicken. Dann freuen wir vier uns ganz sicherlich. Aber aus eigenem unbedingt. Interesse, du hast jetzt 4 Parteien genannt. Wird das ungefähr das sein, was bei euch zur Landtagswahl antritt? Oder gibt es da aus dem Parteienspektrum noch was, das kommen könnte?
Ich hoffe auf die PDS. Sie schwankt jetzt noch zwischen selber antreten oder mit der SEP gemeinsam antreten. Ich hoffe, sie tritt selber an. Einerseits, weil ich, es ist vielleicht auch ein wenig taktisch gedacht von mir, wenn ich mit der SEP koaliere, dann will ich mit der SEP koalieren und nicht mit PDSlern, die sowieso inaktiv im Landtag sind. Und andererseits hat man eine Oppositionspartei mehr, mit dem man vielleicht auch was machen kann, wenn sie Lust dazu hat. Und dementsprechend hoffe ich, dass am Ende 5 Parteien antreten, dass der Landtag ein wenig durchmischt wird. Jetzt waren es nur 3. Und da sieht man schon, ja, es war schon sehr monoton, die ganze Legislaturperiode.
Was denke ich im Süden, was das Thema Durchmischen angeht, helfen wird, was für die nächste Legislatur sowohl für den Bund als auch für den Süden und die anderen Länder gilt, das ist, dass nicht nur im Wahlkampf mal ein bisschen über die Themen diskutiert wird und dann während der Legislatur halt irgendwie Gesetze vorgelegt werden, sondern dass auch in dieser Legislatur die Aufmerksamkeit auf diese Länder da ist. Das fehlt noch viel zu viel, dass man sich entweder auf den Bund konzentriert, man bekommt von den Ländern gar nichts mit. Oder man spielt so ein bisschen mit, bekommt hin und wieder was mit, aber so auch nur die Hälfte. Deswegen ist es ganz wichtig, dass in der nächsten Legislatur sich vor allem die Medien Gedanken darüber machen, wie sie beides in einem Konzept zusammenbringen, damit sie es präsentieren können. Das ist nämlich die Aufgabe der Medien, dass sie dann auch die Arbeit aus den Ländern, wie sie zum Beispiel im Süden sehr gut gelungen ist, aufnehmen und dann auch benennen, wenn zum Beispiel eine Opposition nicht keine Arbeit leistet. Und dann denke ich, ist es für eine Oppositionspartei auch wesentlich schwieriger, wenn dann öffentlich über sie berichtet wird, als wenn es halt dann einfach so passiert und man merkt es einfach auch gar nicht so wirklich.
Ganz generell wäre es mir lieb, wenn man mehr über Parlamentsarbeit auch im Bundestag, auch im Bundesrat berichten würde, wenn da ein Antrag ist und man, ja, der Artikel muss ja auch nicht allzu lang sein, man dann einfach schreibt, dieser Artikel, der das und das macht und ganz brisant war und groß diskutiert wurde, der ist jetzt durchgekommen und wie sich das Ganze entwickelt, das steht noch aus. Also ich glaube, da mit so kleineren Beiträgen, ich erinnere an heute im Bundestag, das hast du damals, Janik, gemacht.
Ja. Ich hatte es tatsächlich, wenn ich kurz reinkritschen darf, vorhin, als wir über die vergangene Sitzung gesprochen, die vergangene Legislatur gesprochen haben, schon immer so ein bisschen im Kopf. Heute im Bundestag, das wäre ein Format, das ich sehr gerne machen würde. Das ist aber dann auch wieder verknüpft mit dem, was Timo jetzt schon zwei, dreimal angesprochen hat, nämlich Qualität statt Quantität. Ich denke, du bekommst es, ihr habt bei 1, ein neues Haus gegründet, du warst bei PS24 dabei. Es ist einfach eine Fülle an Sachen, die man verarbeiten könnte, die einem dann letzten Endes so erdrückt, dass, zumindest so ist mein Gefühl, ich weiß nicht, ob du das teilst, dass man halt am Ende hat man so viel, worüber man berichten könnte, dass man am Ende über gar nichts berichtet, weil man sich nicht entscheiden kann, oder weil halt auch einfach die Fülle an Informationen, die man vorher erstmal durchkämmen müsste, zu groß ist. Wir hatten angekündigt, eigentlich wollten wir eine ZIP24 nochmal machen, aber dafür ist die Themenlage einfach so unübersichtlich, dass man da, wenn man da was rauspickt, wirkt es vielleicht so ein bisschen, naja, dann hat man am Ende wieder das Falsche, oder man hat irgendwas vergessen, oder man hat was drin, was dann doch gar nicht so interessant ist. Ich finde dass das viel zu viel passiert, so damit man das irgendwie als kleines Häuschen, auch wenn wir bei PS24 eine relativ große Redaktion haben, aber da die Menschen dann zum Schreiben zu bringen, es ist auch zusätzlich nochmal schwer. Heute im Bundestag, das wäre ein sehr, sehr schönes Format, das ich sehr gerne wieder aufnehmen würde. Aber bei 220, 230 Vorlagen, wird das nicht möglich
Ja.
sein.
Ja, da stimme ich dir zu. Ich weiß noch einmal, als die Ereignis AG irgendwie alles auf einmal machen wollte und die Medien sollten dann über alles berichten, das war dann schon sehr anstrengend. Am Ende wurde ja auch wirklich über fast gar nichts berichtet. Nochmal was zum Süden. Ich glaube, der Süden hatte das Glück, vielleicht habe ich es auch ein bisschen unbewusst, aber absichtlich gemacht, dass man sich mit Themen, die so eigentlich niemand anspricht, man sich in den Vordergrund gedrängt hat. Und da spreche ich natürlich über diese ganze Steuergeschichte, mit dem die NLS aufgetreten ist und mit dem sie bundesweit sehr große Debatten ausgelöst hat. Auch heute im Bundestag, zwar keine große Debatte, war nur ein Redner, aber man hat darüber gesprochen, oder? Und es gab genug Talkshows und was weiß ich. Und auch mit viel Kritik gegenüber der Regierung. Da hat man sich nicht bei allen beliebt gemacht, das ist so. Aber man hat zumindest Aufmerksamkeit auf sich gelockt und vielleicht auch gezeigt, was man anders macht, wo man anders denkt.
Ja, Aufmerksamkeit generiert, das habt ihr auf jeden Fall. Vielleicht abschließend, du hast die Ereignis AG und das Ganze angesprochen und der Flo, der hat mir jetzt irgendwie in den letzten Minuten so ein bisschen gefehlt. Deswegen, Flo, du hast öffentlich die Ereignis AG kritisiert gehabt. Und die Arbeit da insgesamt hast da angesprochen, dass da einiges verändert werden soll, dass da nächste Legislatur mehr kommt. Kannst du uns da schon so ein bisschen was erzählen? Vielleicht auch den 3, 4, die jetzt hier treu durchgehalten haben.
Ja, also was ich halt erstmal sagen kann, ist, dass die Vision, die ich von der Ereignis AG und auch von dem Konzept der Lage der Nation hatte, die sind meiner Meinung nach einfach nicht richtig umgesetzt worden. Und da ist noch viel aufzuholen. Die Ereignis AG hat, würde ich sagen, schon seit Anbeginn ihrer Existenz sehr sporadisch gearbeitet. Dann gab es mal eine Phase, da gab es dann viele Ereignisse und dann gab es eine Phase, so wie jetzt, wo es irgendwie nichts gibt. Und das darf nicht sein. Dann schaust du dir lieber an, dass du eine Kontinuität drin hast, dafür dann aber vielleicht mal ein bisschen weniger, aber immer irgendwie so ein paar Sachen, die dann laufen. Und das Ganze muss halt besser verknüpft sein mit der Lage der Nation. Ich glaube, dieses Konzept ist in der Legislatur, und das tut mir vor allem für Timo ein bisschen leid, der das nicht so richtig, ich sag mal, auskosten konnte, nicht so richtig verankert worden. Das muss in der nächsten Legislatur besser werden. Es ist so, dass ich selber einfach, weil es mich auch stört, an verschiedenen Ereignissen arbeite. Ich persönlich habe mir halt zum Ziel gesetzt, zu schauen, dass ich für jeden politischen Bereich und jedes auf der Hand liegende Ministerium so ein Projekt habe, was ich auch schon jeweils für den Bereich niedergeschrieben habe, um dann später nochmal zu schauen, wie man das umsetzen wird, damit wirklich jedes Ministerium und jeder politische Sprecher, sage ich mal, einer Fraktion da auf seine Kosten kommt und sich einer grundlegenden Sache widmen kann. Weil ich glaube, und das erwähne ich einfach nochmal kurz, dass die Legislaturen nicht mehr so ausgestaltet werden dürfen, dass von A nach B nach C gearbeitet wird, sondern ich glaube, dass es uns gut täte, wenn wir in jedem politischen Bereich pro Legislatur vielleicht so ein Großprojekt hätten, was man angehen kann. Ich glaube, das bringt viel mehr, einfach weil man sich da ein bisschen differenzierter und tiefer mit der Thematik auseinandersetzen kann, im späteren Verlauf da auch mit mehr dann halt rausholt an Informationen und Wissen, was man dann dadurch erlangt. Und ich glaube eben, dass das so ein bisschen der Charakter werden muss, den wir hier fahren müssen.
Ich würde auch noch mal gerne was zur Ereignis AG sagen. Du hast es angesprochen, wir waren da jetzt als Bundesregierung, diese Legislatur, sehr davon betroffen, würde ich mal sagen. Also wir wurden ja quasi ins kalte Wasser geworfen mit diesem neuen Projekt Lage der Nation. Und ich muss am Ende sagen, davon habe ich gar nichts mitbekommen. Also wirklich null. Ich wurde damit überhaupt nicht irgendwie konfrontiert, habe damit irgendwie gar keine Berührungspunkte gehabt und ich hatte auch nicht so irgendwie so das Gefühl, okay, mit dem, was ich jetzt mache oder mit dem, was wir jetzt machen als Kabinett, damit gibt es Auswirkungen. Dieses Gefühl, dass diese Systemlage der Nation zum Beispiel bereiten wollte, das gab es nicht bei mir. Und ich denke, das geht damit zum Beispiel auch über, weil ich das sagen muss, Ereignis AG oder Event AG, wie man es nennen will, da ist einfach grundsätzlich im Aufbau etwas nicht richtig. Ich glaube, dass das viel zu, man muss, ist so typisch deutsch, viel zu bürokratisch und ja, aufwendig aufgebaut ist. Und zwar, dass erstens der Prozess, wie sich ein Event entwickelt, sehr unübersichtlich ist. Ich habe keinen Einblick in die Event AG, aber so ist mein Eindruck jetzt von außen. Und dass die Aufnahmebereitschaft von außen hin, dass man Projekte aufnimmt, dass man die Vorhaben, die zum Beispiel im Bundestag sind, quasi gar nicht beachtet, dass man das laufende Geschehen komplett ignoriert und dass man so sein eigenes Ding macht, das funktioniert am Ende einfach nicht. Die Event AG muss am Ende das sein, was die Simulation aufmischt, was dem Bundestag am Ende in die Quere kommt, was der Regierung in die Quere kommt, was der Opposition in die Quere kommt, was auch immer. Was am Ende einfach für ein bisschen Wirbel und Diskussion sorgt. Und das fehlt aktuell komplett. Und das muss dringend dazu kommen. Das heißt, dass in der Struktur einfach was geschaffen wird, was smart und ja, variabler ist, dass man da besser reagieren kann, dass man besser darauf eingehen kann und dass man mehr aufsaugen kann, dass man mehr preisgeben kann, nicht so isoliert wirkt, wie es aktuell ist. Und was mir auch vor allem wichtig ist, dass die Kommunikation läuft. Das war diese Legislatur ganz schlimm, dass man tagelang warten musste, wenn man von der Ereignis AG eine Antwort bekommt. Und dann am Ende bringt es auch nicht mehr viel, weil dann ist das Event schon rum. Und dann bringt es einem halt wirklich nichts. Dann ist man nicht weitergekommen, dann steht man am Ende als derjenige da, der nichts gemacht hat. Und dann ist das sehr demotivierend. Und deswegen ist in der WNZ AG, genauso wie bei der Lage in den Nationen, denke ich, nächste Legislatur angesagt, einfach mal grundsätzlich vielleicht nochmal was auf den Kopf zu stellen, was Neues aufzubauen. Und dann funktioniert es vielleicht besser. Man muss es immer ausprobieren und dann sieht man weiter. So wie es jetzt ist, kann es auf alle Fälle nicht weitergehen, weil ich vermute, sonst würde es hier am Ende wirklich so aussehen, dass es einfach Legislatur wieder von vorne losgeht. Und das kann nicht sein.
Ja, also ich kann dir da auf jeden Fall vollkommen zustimmen. Es ist halt so, dass ich gerade in Sachen Ereignis AG und auch Lage der Nation gesagt habe in der Projektleitung, dass ich es einfach nicht schaffe, mich um diese Themenkomplexe zu kümmern. Und da auch recht froh wäre, wenn man mir das einfach mal abnimmt. Und das lief auf jeden Fall so zum Anfang hin und auch recht gut. Ich glaube einfach, dass sich das so ein bisschen im Sande verlaufen hat. Und das auch einfach, weil man Personen in die AGs geholt hat, die da nicht so richtig hinterstanden und die da nicht so einen Arbeitswillen gezeigt haben, wie sie es eigentlich versprochen haben. Und deswegen werde ich vermutlich einfach mal schauen, dass ich die Ereignisse AG general entlasse und mir da wirklich nochmal neue Leute mit ins Boot hole, die mir wirklich beweisen können, dass sie sich diesem Projekt eben voll und ganz widmen wollen. Wie gesagt, es ist halt auch eine Sache, das zu optimieren und das umzustrukturieren. Das wird vermutlich auch zu Beginn der nächsten Legislatur immer noch nicht perfekt laufen. Aber ich glaube auf jeden Fall daran, dass die Kernidee hinter diesem ganzen Konstrukt eine sehr, sehr gute ist. Und hoffe halt darauf, dass wir das mit einer neuen Optimierung in den Griff bekommen.
So.
Ja,
eineinhalb Stunden.
Ich glaube.
Gibt's noch was zu sagen?
Ich würde ganz gerne nochmal den Schweizer hören, einfach als Abmoderation. Der hat jetzt wieder ein bisschen zu schweigsam gewirkt.
Die Schweizer Harmonie. Die Schweizer Harmonie.
Ja, ist das. Freisprechen, das fällt mir ja irgendwie ganz schwer. Ich weiß nicht warum.
Dabei machst du das doch auf den Pressekonferenzen immer so gut.
Bei den Falken meinst du?
Ja.
Ja, kann sein. Ich weiß es nicht. Ich will es gar nicht anschneiden. Wir haben schon 1,5 Stunden. Jedenfalls, vielleicht noch an euch persönlich gerichtet. Einfach, das ist eine geile Sache. Kann ich nicht anders sagen.
Ich bin auch völlig euphorisch.
Das macht echt viel Spaß. Ich kann es kaum erwarten, die nächste Folge aufzunehmen. Die wird wahrscheinlich nach den Wahlen stattfinden, also umso besser.
Ja, die wird geil, die Folge. Das kann ich euch versprechen.
Jedenfalls, nee, ich entschuldige mich nicht für die lange, für diese, also dass das jetzt ein bisschen länger gedauert hat. Ich meine, wer sich für uns interessiert, für unsere Ansichten. Ich glaube, wir haben hier vier Persönlichkeiten, die aus verschiedenen Feldern kommen und die ganz verschiedene Erfahrungen auch berichten können. Und dementsprechend freut es mich, wenn Sie oder wenn ihr, liebe Zuhörer, euch dafür interessiert und bis hierhin geschafft hat. Janik hat sich vorhin schon bedankt, auch ich bedanke mich dafür. Und ja, wenn es euch nicht interessiert, dann lieber abschalten, als sich darüber aufzuregen. Das mache ich auch immer. Wenn es mir im Bundestag mal zu viel wird, dann einfach lieber gehen. Das vielleicht als kleiner Rat am Rande. Jedenfalls vielen Dank. Ich hoffe, dass ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Und ansonsten wünsche ich, ja, wir haben jetzt 1.20 Uhr. Aus meiner Perspektive wünsche ich eine gute Nacht. Und ansonsten habt eine schöne Zeit und genießt den Wahlkampf.
Ja, schließe ich mich an. Schönen Abend.
Ciao, ciao.